Ja, viele, viele Dank euch. Ja, die Liebe haben wir nicht aus uns selbst, sondern durch Jesu Christi. Es ist seine Liebe, es ist die Liebe des Vaters, der er uns offenbart hat, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dies ist unter anderem auch unser Thema heute Morgen. Und ich möchte vorher nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und Herr, wir wissen, es ist deine Wille, dass wir als Gemeinde zusammenkommen. Gemeinsam dir lobe und preise und danken. Gemeinsam dich anzubeten, Herr. Gemeinsam in dein Wort hineinzuschauen. Und in all dem, Herr, sind wir abhängig von dir. Wir beten, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Wir wollen heute im 2. Petrusbrief hineinschauen. Wir haben die Verse ja gelesen, die Verse 3 bis 11. Und beim Vorbereiten habe ich ziemlich schnell gemerkt, das wird nichts. 3 bis 11 ist definitiv zu viel. Das habt ihr vielleicht jetzt auch gedacht während das Durchlesen. Und wir werden heute uns hauptsächlich mit Verse 3 und 4 beschäftigen. Und dann irgendwann in Oktober, wenn ich wieder predigen darf, werden wir den Rest der Text predigen, durchnehmen. Ja, es ist ein Brief von Petrus an verschiedene Gemeinden. Wir haben ja zwei Briefe von Petrus. Der erste Brief, da lesen wir 1. Petrus Kapitel 1, sagt Petrus Folgendes, Vers 1 und 2, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Also er redet zu solchen, die Fremdlinge sind, die in der Zerstreuung sind, die in der Region Kleinasien sich befinden, also Gläubige in dieser Region. Man nimmt an, dass die beiden Briefe, weil Petrus ja unter anderem Apostel der Jude war, dass uns die Begriffe Zerstreuung und Fremdlinge sehr gut passte zu den gläubigen Juden, das ist ein Brief an gläubige Juden der damaligen Zeit war, um die Jahr 63 bis 67 nach Christus wurde diese beiden Briefe geschrieben. Beide noch Briefe an den gleichen Adressaten, beide Briefe von ein Petrus, die Briefe mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der erste Brief ist ein Brief, wo er sie ermutigt. Ermutigt, standhaft zu bleiben unter Verfolgung. Standhaft unter Verfolgung. Auch Petrus ist ja schlussendlich der Märtyrertod gestorben. In dieser Zeit kam eine Verfolgung über das ganze Römische Reich gegen den Gläubigen. Und Petrus ermutigt die Gläubigen, bleibt standhaft, bleibt fest im Wort, fest in Christus. Schämt euch das Evangelium nicht. Seid bereit, ein Zeugnis abzulegen über diese wunderbare Hoffnung, der in euch ist. Lebt es ganz bewusst. Lebt es, weil ihr verstanden habt, was ihr mal wart und zu was ihr geworden seid durch Gottes Gnade. Der zweite Brief. Beide Briefe sind eigentlich eine Art Abschiedsbriefe. Aber im zweiten Brief prophezeit Petrus, dass es nicht nur schwere Zeiten über die Gemeinde kommen werden, wie im 1. Petrus schon klar geworden ist, sondern dass viele in die Gemeinde hineinkommen werden mit falscher Lehre, sogenannte Irrlehre. Er prophezeit es. Wir haben ja nicht vor langem mal den Judasbrief durchgenommen und Judas sagt, was Petrus prophezeite, ist jetzt schon da. Also innerhalb kurzer Zeit kamen viele falsche Lehrer und Lehrer in die Gemeinde hinein. Und er warnt sie davon. Aber er beginnt diesen so wunderbare zweite Brief, beginnt er in Vers 3 und 4, indem er ihnen erstmal klar macht, Warum sind sie, was sie sind? Welche Macht haben sie von Gott bekommen? Welche Stellung haben sie in Christus? Das war ihnen sehr wichtig, weil wenn man Christus verstanden hat, wenn man verstanden hat, warum sind wir, was wir sind? Was heißt Gnade? Was heißt Auserwählung? Was heißt, du bist, weil Gott es so wollte? Und welche Kraft du in dir hast, all dies macht er in diese zwei Verse ihnen groß. Und dieses Wissen und was man erfahren hat, sollte sie ermutigen. Und er sagt in Vers 10 von Kapitel 1, sagt er, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Also macht dies fest, seid eifrig bestrebt, macht dies fest, was einmal in der Vergangenheit geschah. Vers 5 sagt er, so setzt eben deshalb allen Eifer daran, weil ihr erkannt habt, was ihr seid. Genau darum setzt alles daran. Oder Vers 11 von Kapitel 3. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr auch euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Da geht es um das kommende Gericht. Da geht es um neue Himmel und neue Erde. Und weil ihr all dies wisst, weil ihr wisst, was kommen wird, soll dies euch ermutigen, eine heilige Wandel zu führen. Und diese heilige Wandel nicht aus uns selbst, sondern durch Gottes Kraft, der er in uns hineingesetzt hat. Es soll uns dazu führen, ein heiliger Wandel zu führen und in Gottesfurcht zu leben. Vers 18 sagt er vom Kapitel 3, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Nochmal, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir sind in einem Prozess, in einem Wachstumsprozess. In unserer Bekehrung waren wir noch, ich sage jetzt mal so, Baby im Glauben. Aber da haben wir alles bekommen. Und wir sollten, weil wir alles bekommen haben, in diesem Wachstum bleiben. Und in diesem Wachstum gehört eins, was an Petrus sehr, sehr wichtig ist. Das ist die Erkenntnis des Herrn. Wir kommen noch später dazu. Aber Erkenntnis kommt mehrmals vor. Kapitel 1, Verse 2, 3, 5, 8. In Kapitel 20 von Vers 20 von Kapitel 2 und in Vers 18 von Kapitel 3. Diese Erkenntnis des Herrn. Und in gewisser Hinsicht tatsächlich liegt es auch an uns, wie wir als Gläubige leben. Er sagt ja nochmal, er sagt Vers 3, sagt er, da seine göttliche Kraft, und da kommt eine ganze Liste, da Gott dir so viel gegeben hat, genau darum, Vers 5, so setz eben deshalb allen Eifer daran. Ja, was ist diese da? Erstens in Vers 4, am Schluss von Vers 4 sagt er, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, ihr wart mal verlorene Menschen. Ihr wart mal ohne Hoffnung. Weit entfernt von Gott. Ihr wart in gewisser Hinsicht unter Gottes Zorn. Ihr wart Knechte des Teufels, weil ihr gefangen wart von der Sünde. Aber dann hat Gott in seiner Gnade euch herausgeholt, die er auserwählt hat. Durch seine Gnade nahm er euch heraus und ihr seid nicht mehr ein Teil von diesem teuflischen, gottlosen System, sondern ihr gehört dem allmächtigen Gott. Ihr gehört Gott, dem Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dies nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus unserer Werke, sondern weil er es gewirkt hat. Ich möchte nochmal Vers 3 und 4 mit uns lesen. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Ich habe ein Zitat gelesen in Bezug auf diesen ganzen Abschnitt und er sagt Folgendes. Dieser Abschnitt sollte jedem Christen außerordentlich interessieren, weil er uns sagt, wie wir uns in diesem Leben vor dem Fallen bewahren können und wie wir sicher sein können, siegerreich in das nächste Leben einzugehen. Dieser Text hat eine enorme Wichtigkeit. Ja, das ganze Wort ist wichtig, vom 1. Mose bis hin zur Offenbarung. Aber da macht Petrus die Gläubigen eins groß. Er stärkt sie, er ermutigt sie und er macht ihnen eins groß. Warum seid ihr, was ihr seid? Und indem ihr gläubig seid, wiedergeboren, was habt ihr in euch? Zunächst einmal wird uns versichert, dass Gott alle Vorkehrungen getroffen hat. Nochmal, alle Vorkehrungen getroffen hat, damit wir ein geheiligtes Leben führen können. Ist dies nicht ein wunderbarer Trost? Er hat alles gemacht, damit wir, jeder Einzelne von uns, der ein Kind Gottes ist, ein geheiligtes, heiliges Leben führen kann. 2. Korinther 9, Vers 8, da lesen wir diesbezüglich, 2. Korinther 9, 8, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Noch dazu Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Dieser Vers hat uns so viel zu sagen. Dieser Vers, der bringt uns in eine Demut hinein. Wir sind, was wir sind als Kinder Gottes. Durch Gottes Gnade. Keiner von uns, nicht einer, kann sagen, ich habe mich selber errettet. Ich bin ein Kind Gottes geworden aus eigener Kraft. Nein, bist du nicht. Es ist Gottes Gabe. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist Gott, der dich gesucht hat. Es ist Gott, der dich gefunden hat. Und du bist ein Kind Gottes geworden, weil er sich dir offenbart hat. Aber da hört es nicht auf. Es ist so viel mehr als nur dies. Da beginnt etwas so Wunderbares, dass er uns auch alles gibt, damit wir einen gottesfürchtigen, gottgewollten Leben führen können. Und anhand vier wesentlicher Elemente erinnert Petrus die Leser an der Realität ihrer allgenugsamen Errettung. Es sind vier Punkte. Es ist erstmals göttliche Kraft. Und das zweite, göttliche Vorsorge. Und dann göttliche Bewirkung und dann göttliche Verheißungen. Und diese vier Punkte möchten wir heute anschauen. Göttliche Kraft. Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Sie ist so genannt das geistliche Allgenugsamkeit. Dies besitzen Gläubige nicht aus sich selbst heraus, sondern aufgrund der Tatsache, dass göttliche Kraft sie ihnen zuneigt. Die in den Gläubigen wirkende Kraft hat dasselbe göttliche Wesen wie diejenige, die Christus aus dem Toten auferweckte. Geschwister, versteht ihr, welche Kraft in uns wirkt? Es ist der Kraft, die Christus aus dem Tode herausholte. Es ist eine göttliche Kraft. Diese Kraft befähigt die Heiligen zu werken, die Gott gefallen und ihn verherrlichen. Und sie vollbringt geistliche Dinge, die sie sich niemals vorstellen können. Es ist nicht aus uns, sondern es ist seine Kraft in uns, durch dem wir Berge versetzen können. Berge versetzen. Und Gott stellt den Gläubigen fortwährend geistliche Kraft zur Verfügung. Ja, durch Sünde können sie sich von der göttlichen Quelle entfernen. Das ist möglich. Oder den Dienst für ihn verweigern und andere Quelle anzapfen. Doch seit dem Moment, dass sie an Jesus Christus glauben, hat Gott ihnen seine Kraft geschenkt. Das muss uns immer vor Augen sein. Wenn ein Christ einen anderen Weg geht, hat Gott ihm alle Kraft geschenkt, um nicht diesen Weg zu gehen. Das können wir vielleicht alle immer wieder, wenn wir zurückschauen und mal denken, da, wo wir mal einen falschen Weg gegangen sind. Sind wir ehrlich mit uns selbst? Gott hat mächtig zu uns geredet. Gott hat zu uns geredet durch sein Wort. Gott hat zu uns geredet durch Geschwister. Gott hat zu uns geredet durch Predigt. Aber dieser Entscheid, einen Weg zu gehen, der nicht Gott gewollt ist, haben wir getroffen. Wir kommen nachher noch in Bezug auf unsere Verantwortung. Das ist ja Vers 5 bis 11, wir werden es heute nicht anschauen können. Sehr wohl haben wir eine Verantwortung. Sehr wohl müssen auch wir etwas tun. Das ist ja dieser Ruf eines Petrus immer wieder. Aber wenn ich nicht an dieser Quelle bleibe, was passiert dann? Ich betrübe den Heiligen Geist in mir. Deshalb kann auch Paulus sagen, werdet voll Geist. Gottes Geist, werde voll Heiligen Geist. Das ist etwas, das ist ein Befehl, wo Paulus gibt. Also Gott gab uns alle Kraft, alles, was wir brauchen, um unser Leben zu seiner Ehre zu führen. Durch seine Kraft, durch seinen Geist in uns. Nochmal, werden wir Dinge vollbringen, die wir uns niemals vorstellen können. Wenn wir aber einen falschen Weg gegangen sind, der Herr ist gnädig und geduldig, das ist er. Er lässt uns nie allein, da kommen wir noch, die Verheißungen. Aber oft, Geschwister, laden wir auf uns solche Lasten, die so nicht nötig wären, weil wir Gott um dies, was er für uns vollbracht hat, in gewisser Hinsicht bewusst vernachlässigen. So kommen wir zum zweiten Punkt und das ist die göttliche Vorsorge. Wir haben ja vorher gesehen, dass eine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Seine Kraft und jetzt hat er uns seine Vorsorge ist alles, was zum Leben und zum Wandeln in Gottes Furcht dient, hat er uns gegeben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Oft haben wir das Gefühl als Christen, ich muss noch etwas Besonderes erleben. Ich muss irgendwie eine zweite Geistestaufe erleben. Ich muss noch diese und jene Wunder erleben oder ich muss in Zunge reden. Wir nehmen das jetzt sehr intensiv bei uns in der Gebetsstunde durch. Wir sind jetzt hinter diesem Thema, 1. Korinther 12, 13 und 14. Man hat Gefühl, ich muss dies und jenes noch geistig erfahren, Nein, es braucht keine zweite Segnung. Es braucht keine besondere Geistestaufe, keine mystische Erfahrung. Es braucht keine persönliche Offenbarungen oder Selbstkasteiungen und weiß ich, was alles noch so möglich ist unter Christen. Braucht es nicht. Er hat alles, was zum Leben und zum Wandern in Gottes Furcht dient, hat er uns durch seine Kraft gegeben. Es braucht nicht noch eine besondere Extrasegen. Ich weiß von Geschwistern, die reisen durch die ganze Welt, um irgendwo noch eine Segen zu bekommen, die sie schon lang bekommen haben. Ja, man muss auch nicht nach Israel reisen, um ein besserer Christ zu werden. Sie dürfen aber, ja. Aber man muss nicht nach Israel reisen, um ein besserer Christ zu werden. Die armen Christen, was sich nicht leisten können, was ist mit denen dann? Nein, man muss nicht nach Israel reisen. Logisch, wenn man nach Israel geht, erfährt man sehr vieles. Vieles wird auch anhand vom Wort Gottes und dies, was man sieht und erlebt, auch erfüllte Wort Gottes, erfüllte Prophetie, vieles wird klar. Es ist noch ein Mittel mehr, um gewisse Sachen besser zu verstehen. Aber durch eine Reise nach Israel wirst du nicht eine zusätzliche Segen erfahren. Du musst nirgendwo hinreisen. Du hast alles bekommen durch unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Kurz gesagt, es fehlt ihnen gar nichts. Alles haben wir bekommen. Christen können auch nicht behaupten, ihre Sünde oder ihre Versagen wären auf Gott begrenzte Vorsorge zurückzuführen. Ja, Gott hat mich da vernachlässigt, Gott hat mir nicht genug gegeben. Nochmal schauen wir zurück und wir werden sehen, da wo wir einen falschen Weg gegangen sind, hat Gott sehr wohl zu uns geredet. Man wollte aber nicht. Er gab uns alle Kraft. In 1. Korinther 10, Vers 13, da lesen wir diesbezüglich. 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Geschwister, das ist eine Verheißung, die Gott uns gab. Und unser Text sagt uns, ihr habt alles bekommen. Alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, habt ihr bekommen. Alles. Und wenn Anfechtungen kommen, sind Anfechtungen wichtig für unser geistliches Leben, Geschwister? Dieses Beispiel habe ich schon mehrmals da in der Gemeinde erzählt und ich glaube trotzdem, ich möchte es nochmal erzählen. Da kommt ein junger Mann zum Pastor und sagt, Pastor, ich will geistlich wachsen. Unbedingt. Was muss ich tun? Nach einem langen Gespräch hat der Pastor gesagt, lass uns gemeinsam beten. Auf ihre Knie beten sie gemeinsam. Und der Pastor betet, Herr, lass über diese jungen Brüder Anfechtungen kommen. Schwere Zeiten. Der Bruder, Pastor, stopp. Das habe ich nicht gemeint. Ja, du willst doch wachsen. Ich weiß, es ist schwer, überhaupt sowas zu beten. Aber Gott lässt so viel zu, damit durch dies er schlussendlich verherrlicht wird. Und du als Geschwister im Herrn, als wiedergeborener Christ, durch diese Situation noch mehr in einer Abhängigkeit von ihm lebst. Noch mehr. Darum sind Anfechtungen sehr wohl wichtig. Wie ist es nochmal, wenn wir in Anfechtungen fallen, in Sünde fallen? Er ist barmherzig und gütig. Er ist da. Er ist der, der vergibt, wenn wir unsere Sünde bekennen. Aber der Punkt, wo wir gefallen sind, war ein Entscheid, wo wir getroffen haben. Und wir nicht dies wahrgenommen haben, was er uns gab. Weiter. Es ist die göttliche Vorsorge. Entschuldigung. Es ist in der göttlichen Vorsorge, sagt er ja, alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Was zum Leben und zum Wandel dient in Gottes Furcht. Ja, was ist das? Was ist überhaupt dieser Ausdruck Gottes Furcht? Es ist Leben im Heiligung, ein Leben zur Ehre Gottes. Wir müssen sehen, dass mit dem Geschenk des neuen Lebens in Christus wurde alles, was zur Erhaltung dieses Lebens notwendig ist, gegeben. Alles. Aus diesem Grund besitzen Gläubige auch die so wichtige Sicherheit, ein ewiges Heil. Und dürfen darauf bauen, dass Gott sie befähigen wird, bis ans Ende auszuharren. Und weil wir dies haben, weil wir diese Sicherheit in uns haben, führt es uns durch seine Kraft ein Leben zu führen in Gottes Furcht. Gottes Furcht heißt wahre Ehrerbietung, aktiver Gehorsam. Und Gottes Furcht ist nur dann möglich, wenn wir auch erkannt haben, wer der ist, der am Wirken ist. Wenn wir erkannt haben, wer ist Christus? Es ist so ein wichtiger Punkt. Wir kommen nachher noch zu dem Verständnis der Erkenntnis. Aber Erkenntnis in Bezug auf Christus ist nicht unwichtig. Es wäre mal interessant, wenn man durch die Reihe da gehen würde und einen Fragebogen verteilen würde. Wer ist Christus? Wie verstehst du Christus? Wie verstehst du Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und ich werde merken, wir würden so viele Antworten geben können. Und wir werden sehen, dass wenn wir Gott beschreiben, es ist unbeschreiblich und trotzdem kann man da auf eine falsche Seite fallen. Es gibt die Christen, die in der Erkenntnis hauptsächlich die Liebe sehen. Wir haben die Liebe gehört. Und die Liebe ist so ein wichtiges Element unserer Glaube. Die Liebe Christus, die Agape-Liebe. Aber oft verstehen wir Liebe so, wie es der Welt versteht. Und wir verstehen Liebe als tolerant. Wir sehen Gottes Gnade, Gottes Geduld. Und er hat viel Geduld, das offenbart sich durch das ganze Wort Gottes. Aber wir bleiben bei dem stehen. Und wir sehen oft nicht, der Gott, der Liebe ist, ist aber auch Gott, der Sünde hasst. Er hasst Sünde. Und er kann keine Sünde stehen lassen. Und jede Sünde wird bestraft. Genau darum hat er durch seine Liebe seinen Sohn gegeben. Er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Damit der gerechte Sohn Gottes, der wir verdient haben, auf seinen Sohn kam. Sein Sohn. Gott der Sohn. Er, der Sohn Gottes, kam über ihn. Aber wenn wir nochmal nur Liebe sehen und nicht sehen, Gott hasst Sünde, dann kann ich in eine Gedanken kommen, ja, Gott liebt mich so, wie ich bin. Ja, Gott liebt dich, aber die Sünde in dir hasst er. Genau darum ist Christus für uns gestorben, damit wir nicht mehr in diesen Schuldspruch sind und damit wir nicht mehr in Sünde wandeln, sondern im Geist Gottes wandeln. Die nur Zorn Gottes sehen, die Gott als ein distanzierter Gott sehen, Wie werden Sie Gott, welche Beziehung werden Sie mit Gott haben? Angst. Und Angst führt zu Gesetzlichkeit. Viele, viele Gesetze, um Gott eventuell wohlgefällig sein zu können. Eventuell. Und man hat ständig diese Angst, oh, wenn ich dieses Gesetz gebrochen habe, diese und jenes und jenes. Und da ist man gar keine Freiheit mehr in Christus. Das ist das andere, Gesetzlichkeit. Und dann geht es im Christentum, dieser Liberalismus. Nochmal, er liebt mich, wie ich bin. Ich bleibe so, wie ich bin, weil er mich liebt, wie ich bin. Verstehen wir dieses Spannungsfeld? Und da ist es wichtig. Ja, der Gott, der uns so sehr lieb hat. Der für uns am Kreuz von Golgatha starb. Wer ist es? Er ist der Schöpfer Himmel und Erde. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er den Schöpfer Himmel und Erde zur Erde gesandt hat, um für uns zu sterben. Das sollte uns in so eine tiefe Demut hineinbringen. Und er, der Himmel und Erde geschaffen hat, er nennt uns Freund. Aber da, wo ein Daniel, wo ein Jesaja, wo Hesekiel, wo ein Johannes die Herrlichkeit Christi sahen im Himmel, zu was führt er sie? Demut. Demut. Sie konnten und sie verstanden, vor Gottes Herrlichkeit kann ich nicht bestehen. Kann ich nicht. Und da sehen wir, der herrliche Gott, der heilige Gott, er liebte uns. Und er möchte eine Beziehung mit uns haben. Und er gab in uns alles, alles, was wir brauchen. Es ist er, der uns alles gab, um ein Leben und Wandel zu führen in Gottesfurcht. Da kommen wir zum dritten Punkt. Ich glaube, das ist schon sehr klar herauskristallisiert worden. Es ist göttliche Bewirkung. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wie kann man denn göttliche Kraft und Vorsorge umfassend wie möglich erfahren? Das haben wir jetzt gesehen. Durch die Erkenntnis dessen. Erkenntnis von wem? Erkenntnis, Achtung, ich möchte es nochmal betonen, nicht ein oberflächliches Wissen. Wir müssen sehen, auch der Satan kennt Gott. Auch Satan kennt Christi. Es gibt viele Mitläufer im Reich Gottes, die Mitläufer sind. Und wir haben diese tragische Verse in Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7, wo es steht, Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter oder Gesetzlosen. Weicht von mir. Schwester, da steht um solche, die Wundertaten im Namen Jesu Christi. Und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Ja, es ist mehr als nur ein Wissen. Es langt nicht, wenn ich weiß, Gott liebt mich. Es war mehr als nur dies. Und das geschah bei jeder, der ein Kind Gottes ist, damals bei der Bekehrung. In der Bekehrung war es nicht irgendein Gefühl, wo dich zur Bekehrung geführt hat, sondern was ist es? Es war ein Verständnis, wer Christus ist. Darum sagt Paulus, ich habe nichts anderes unter euch verkündigt als Jesus Christus, der Gekreuzigte. 1. Korintherbrief. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Der auferstandene Herr, der zu Rechte des Vaters ist. Er, der ganz Gott war und sich erniedrigte und Mensch wurde, vollkommener Mensch. Es ist diese Erkenntnis von ihm, Es gibt kein anderer Weg als nur durch Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist die Erkenntnis Jesu Christi. Wenn Gott Sünder zu sich zieht, erkennen sie nicht nur Christi Herrlichkeit als Gott, sondern ebenso seine Tugend, seine hervorragende Eigenschaft und vorbildliche Haltung nochmal als Mensch, der der Gegenwart Gottes war. Er erniedrigte, damit wir leben können. Ja, und wie bekommen wir diese Erkenntnis? Durch den Geist Gottes in uns. Aber Geschwister, wir haben etwas bekommen. Ein Geschenk Gottes. Wir sind versiegelt im Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist in uns. Der führt uns hin zu Christus. Er führt uns in Erkenntnis. Und er gab uns etwas. Gottes Wort. Gottes Wort. Gottes Wort. Wie verstehst du Gott? Anhand vom Wort Gottes oder anhand einer etwa Fantasie, wo man irgendwann hat. Ein Film, wo du gesehen hast. Es ist sowieso sehr fatal, wenn man ein falsches Bild bekommt durch eine Art Bildnis in der Gesellschaft. Gott verstehen wir nur durch sein Wort. Und der Heilige Geist, es ist der uns führt in sein Wort. Der Erkenntnis von Gott, Verständnis über Gott, wer er ist, kann nie getrennt vom Wort Gottes sein. Es ist immer durchs Wort. So wie Gott sich uns offenbart hat, vom 1. Mose bis hin zur Offenbarung. Und wir müssen sehen, so wie wir Gott verstehen, so werden wir auch als Christen leben. So wie wir leben, zeigt, wie wir Gott verstehen. Und deshalb ist diese Erkenntnis, und nochmal Erkenntnis, nicht ein theoretisches Wissen. Ich kann das ganze Wort Gottes auswendig können und ich kenne Gott trotzdem nicht. Das muss uns vor Augen sein. Ich kenne, oder nicht persönlich, aber ich habe gehört von Rabbinern, die den ganzen Alten Testament, den größten Teil der 5 Bücher Mose auswendig können. Wow, was für eine Leistung, nicht? Das wäre es doch. Geschwister, lass uns anfangen. Aber all dieses Wissen ohne Erkenntnis von Jesu Christi ist nichts. Ich sage jetzt mal ein bisschen frech, ist nichts wert. Aber dann, wenn der Licht Jesu Christi, wenn der Verständnis Jesu Christi in dieses Wissen hineinkam, dann ist es ein Aha-Erlebnis. Und all dies, was ich irgendwie auswendig gelernt habe, wenn das in Christus, Hauptziel vom Wort Gottes, ist ja Christus. Wenn es Christus davon herauskommt und ich Christus verstehe, dann habe ich es. Dann ist all dies auch zu was geworden. Aber wenn ich die ganze Bibel auswendig lerne als Gesetz, ich muss, aber mein Ziel ist es nicht, ihn zu erkennen. Und Jesus sagt das ja so klar in Johannes Kapitel 5 in Bezug aufs Wort Gottes. Johannes 5. Ihr erforscht die Schriften, Vers 39, Entschuldigung. Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das ganze Alte Testament hat ein Ziel. Jesus Christus. Gottes Wort ist eine göttliche Offenbarung. Und Geschwister, willst du Gott kennenlernen? Willst du ihn noch besser? Dann brauchst du das Wort Gottes. Das brauchst du, das Wort Gottes. Warum haben wir GBSM? Damit wir noch ein Werkzeug mehr haben in unserer Gemeinde, um Gottes Wort noch ein wenig besser kennenzulernen. Aber es ist ein fortlaufender Prozess, der erst aufhört, dann, wenn wir bei ihm sind. Aber bis wir zu diesem Tag kommen, sollten wir sein Wort leben. Wir sollten es einatmen. Ich muss mir selber sagen, ich bin bald 46, ja, 46, ja. Und, ja, ist schon soweit, ja. Und wenn man zurückschaut, man schaut zurück auf viel Zeit, der vergeudet worden ist. Viel Leerlauf. Und man denkt, oh Herr, ich weiß, man sollte nicht zurückschauen, aber man sollte von seinen Fehlern lernen. Und wenn man zurückschaut und denkt, wenn man diese Zeit noch intensiver hineingesetzt hätte, noch mehr Gott kennenzulernen, noch mehr Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, noch mehr Gemeinschaft in der Gemeinde, Leib Christi, die Braut Christi, noch mehr in diese Gemeinschaft zu investieren, im Wort Gottes zu investieren, noch mehr zu lernen, noch mehr zu erkennen und durch Gebet erkennen, Herr, was willst du mir sagen, öffne du meine Augen. Ja, man hat das alles gemacht und trotzdem, man schaut mal zurück und man denkt, man hätte noch mehr eigentlich machen können, weil der Herr uns ja so viel gab. Und junge Geschwister in der Gemeinde, ich will euch ermutigen, setzt eure Zeit richtig ein. Es braucht Disziplin dazu. Wir kommen noch dazu, aber erst in Oktober, wo die nächsten Punkte kommen, ab Vers 5. Ja, wo er wirklich sagt, dies und dies, all dies müsst ihr wahrnehmen, sagt er die Geschwister, sagt Petrus. Um was? Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Wow, nicht. Niemals zu Fall kommen, wenn ihr dies tut. Wir brauchen Gottes Erkenntnis. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt und das ist die göttliche Verheißungen. Ein wunderbarer Abschnitt. Göttliche Verheißung, Vers 4. Durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet, auch dem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Der letzte Teil dieser Vers haben wir jetzt schon durchgenommen. Ihr wart mal ungläubig, ihr seid durch Gottes Gnade, durch seine Offenbarung, seid ihr Kinder Gottes geworden. Und als Kinder Gottes habt ihr etwas in euch, etwas Göttliches. Gott wohnt in uns. Wir sollten ihm ähnlicher werden. Aber in dieser ihm Ähnlichkeit, es ist ja ein Prozess, sollten wir an etwas festhalten. Weil das Leben auf Erde wird nicht einfach sein. 1. Petrusbrief. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sehr viel Freiheit haben im Glauben. Ich weiß, wir haben jetzt alle so ein komisches blaues Tuch an. Ja. Aber wir haben trotzdem eine Glaubensfreiheit. Wir dürfen uns versammeln. Wir müssen keine Angst haben, weil wir gläubig sind. Wir leiden nicht unter Verfolgung. Nein, Corona ist nicht eine Verfolgung gegen Christen. Was da in Zukunft kommt, ist ein anderes Thema. Das hat ein Bruder mit Recht gesagt, Corona ist eine Verfolgung gegen Restaurants. Ja. Ja, die haben mehr gelitten als mir. Einfach, dass wir das vor Augen haben. Aber egal, was auf uns zukommt, Geschwister, egal, was auf uns zukommt, ist ein Punkt wichtig. An was hältst du dich fest? Und da ist der Punkt von göttlicher Verheißung. Es steht da, er gab uns überaus großen und kostbaren Verheißungen. Er gab es uns. Und kostbar, überaus kostbar, das heißt allergrößten, teuersten. Es sind alle Verheißungen Gottes an seine eigenen Kinder, die im Alten Testament und im Neuen Testament enthalten sind. Man schätzt, dass die Bibel mindestens 30.000 Verheißungen erhält. John Bunyan, der ja die Pilgerreise schreibt, kann euch nur motivieren, hört, liest das wieder mal. Ich weiß, es ist nicht so einfach zu verstehen, vor allem in den Denken der heutigen Tag. Aber dieses Buch, die Pilgerreise, es ist wirklich eine theologische Lektion. Ich kann euch nur dazu motivieren. Aber der Autor John Bunyan hat Folgendes gesagt: Der Pfad des Lebens ist so reichlich mit den Verheißungen Gottes bestreut, dass es unmöglich ist, einen Schritt zu tun, ohne auf eine von ihnen zu treten. Ohne auf eine seiner Verheißungen zu treten. Er gab uns so viel. So viel. Ich möchte mit eurer Erlaubnis, ich mache aber jetzt keine Abstimmung, möchte ich einzelne dieser 30.000 Verheißungen vorlesen. Wisst ihr, in Hebräer 11, da steht ja Folgendes. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Entschuldigung, Vers 1 und 2. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Nochmal. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Auf was hoffen wir? Was sind das für Tatsachen? Es sind die Verheißungen, die Gott uns gab. Ja, ich möchte eine ganze Liste solcher Verheißungen lesen. Es wird ein bisschen schnell gehen, bitte vergib mir. Es geht Freiheit von Herrschaft der Sünde, Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Gott verspricht uns seine ausreichende Gnade, 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Lass dir an meine Gnade genügen. Und da ging es unter anderem um einen körperlichen Leide, welcher Paulus hatte. Und Gott sagt ihm, lass dir an meine Gnade genügen. Wenn ich dies erlaube, nimm es so an. Er gibt uns Kraft, seine Gebote zu gehorchen. Philipper 3, 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir haben Sieg über den Teufel. Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Göttliche Verheißung. Das heißt, unterwerft euch nun Gott. Er gibt uns, diese Vers haben wir schon gelesen, Ausweg aus der Versuchung, 1. Korinther 10, Vers 13. Er hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Er hat uns Vergebung versprochen, wenn wir unsere Sünde bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Sünde, die vergeben worden sind, sind auch vergessen. Jeremia 31, Vers 34, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also, Gott ist so anders. Wisst ihr, oft beten wir doch, Herr, vergib mir diese Sünde, die ich damals und damals begangen habe. Und wisst ihr was, da ist ein Problem, weil der Herr weiß gar nicht, über was du redest, weil du schon 5-mal, 10-mal, 20-mal darüber gebetet hast. Und er hat dich schon lang vergeben. Aber du, darf ich das mal so sagen, wahrscheinlich, wenn wir so beten, haben wir uns selber nicht vergeben. Und wahrscheinlich, wenn wir so beten, haben wir nicht verstanden, der Allergrößte hat uns vergeben. Und wenn wir uns nicht vergeben, sind wir, bitte versteht mich richtig, Götzendiener. Warum? Weil er vergeben hat. Und wer sind wir, dass wir über uns setzen, wie über Gott sich setzen? Wenn er vergeben hat, ist es vergeben, vergessen. Verstehen wir dies? Und dies sollte uns frei machen. Es ist so wunderbar, ein Kind Gottes zu sein. Die Sünde sind vergeben. Wir haben ein Leben nicht aus eigener Kraft, sondern Leben im Geist. Wenn aber der Geist, der Römer 8, 9 bis 13, ich lese nur Vers 11, wenn aber der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiben lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir sind versiegelt im Geist. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er antwortet, wenn wir rufen, Psalm 50, Vers 15, und rufe mich am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Er gibt uns eine Wegweisung, Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er gibt uns Kraft, Psalm 18, ab Vers 33 bis 35. Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinem Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirschen gleich und stellt mich auf meine Höhe. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Er gibt uns Freude. Das ist dieser wunderbare Vers, diese Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes, Gottes Geist in uns, ist was? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wir haben Freude im Herrn durch die Offenbarung Gottes. Gott schenkt uns Kraft, wenn wir keine Kraft mehr haben. Isaiah 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Isaiah 40, Vers 31. Er gibt uns Hoffnung. Und dieser Vers hat ein Prophet im Alten Testament gesagt, es ist Hiob, Kapitel 19, lesen wir ab Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Welche Verheißung, welche Hoffnung. Wir sind nie mehr allein. Keiner von uns ist mehr allein. Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich bin bei euch alle Tage. Nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wow, nicht? Alles dient uns zum Besten. Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Johannes 14, 1 bis 3, eure Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir haben eine Gewissheit von ewiges Leben. Johannes 3, Verse 16 bis 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und wir haben einen ewigen Lohn, 1. Timotheus 4, Vers 8. Denn die leibliche Übung nutzt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, dass sie die Verheißungen für dieses und für das zukünftige Leben hat. Das waren nur ganz wenige Verheißungen, welche Gott uns gab. Vielleicht sollte man eine Bibel nehmen und einfach mal alle Verheißungen anstreichen. Eine Verheißung-Bibel, ja. Wow, 30.000 Mal anstreichen. Ja, wir gehen zurück zu unserem Text, noch der letzte Abschnitt. Vers 4, da lesen wir, damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet. Er hat uns verheißen, dass wir ihm immer ähnlicher werden, je mehr wir an ihm denken. Wir bewahrheiten diese Verheißung, indem wir das Wort lesen, Christus studieren, wie er sich darin offenbart und ihm dann folgen. Wenn wir dies tun, so wandelt dies uns in Jesu Bild. Christo ähnlicher zu werden, weil er in mir wohnt. Was sagt Johannes so schön? Das ist die christliche Diät, ja? Johannes, der Täufer, sagt, ich aber muss abnehmen, er muss zunehmen. Ja, nicht Gewicht abnehmen, das innere Ich, das eigene Ego, der gestorben ist. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Geschwister, dies sollte sichtbar sein in uns. Immer mehr und mehr. Dass Christus in uns lebt. Aber wir müssen all dem sehen, und das ist die Lektion im Oktober, Gott heiligt uns nicht gegen unsere Willen oder ohne unsere Mithilfe. Er hat alles vollbracht für uns. Aber von unserer Seite ist dazu verlangen, Bestimmtheit und Disziplin. Und das werden wir am 31. Oktober durchnehmen. Ich lese noch ein Vers, 2. Petrus 3, Vers 18. Wachst dagegen in der Gnade, in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch am Tag der Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Brief von Petrus und die Gläubigen in der damaligen Zeit, die unter so viel Anfechtungen erfahren haben. Es war Verfolgung, es war falsche Lehrer und Lehrer im eigenen Kreis. In all dem hat Petrus sie gestärkt und ermutigt, an dir festzuhalten. O Herr, du hast uns so viel gegeben und an dem wollen wir uns festhalten. Du hast uns aus dieser Welt herausgeholt. Du hast uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Durch unsere Wiedergeburt sind wir gestorben und du lebst in uns. Herr, du hast uns so viel gegeben, damit wir dieses Leben führen dürfen, in jedem Umstand zu deiner Ehre. Deine Kraft hat uns aus dieser Welt herausgeholt. Dein Geist in uns führt uns immer wieder zurück zu dir, Herr Jesus. Und so wollen wir an dem festhalten. An dein Wort. Wir wollen es studieren, wir wollen es lernen. Wir wollen danach leben. Wir wollen uns deine Stimme unterordnen. Deine Wille sich unterordnen. Und in all dem können wir an diese Verheißungen festhalten, dass nicht aus uns wirken wir, sondern durch die Werke, die du vorbereitet hast, in denen dürfen wir wandeln. O Herr, es ist so wunderbar, dein Kind zu sein. Und so gib uns Kraft in dieser kommenden Woche, in dieser kommenden Zeit, in einer Zeit, wo sehr turbulent ist, wo vieles so unklar ist, wo vieles schwer einzuordnen ist. Uns nicht wegzureißen von irdischen Dingen, von vergänglichen Dingen, sondern uns an dir festzuhalten. Nicht in Angst zu leben, was auf uns zukommt, weil Herr, du hast ja alles im Griff. Alles, was geschieht, hast du erlaubt. Und an die halten wir uns fest. O Herr, bete einfach, dass dies nicht nur Theorie ist, sondern Realität in unserem Leben. Dass es Realität ist, diese wunderbare Hoffnung. Wir werden einmal ewig bei dir sein. Und in dieser kurzen Zeit, wo wir auf Erden sind, wollen wir zu deiner Ehre leben. Amen. Amen. Wir möchten noch ein Lied gemeinsam singen, wir stehen dazu auf. Der Gemeindelied, lehre mich glauben, Herr. Lehre mich glauben, Herr. Und wir singen da die erste zwei Strophen. Und da kommen wir unter Gottes Segen und dann noch die vierte Strophe. die erste zwei Strophen und am Schluss noch die vierte Strophe.